Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich finde es gerade ganz schwer, diesen Podcast richtig angemessen anzumoderieren, weil die Ereignisspirale der letzten Tage uns gefühlt irgendwie in einen Tornado aus Schlechtigkeiten gezogen hat. Heute Morgen haben wir hier im Funk noch in großer Runde beraten, wie wir mit Hanau umgehen, wie wir dafür sorgen können, dass das Ereignis uns nicht untergeht, sozusagen von der Aktualität überrollt wird. Hamburg, das Coronavirus, die CDU, da geht es jetzt ja auch wieder um die Frage, wer übernimmt den Parteivorsitz. Seit heute ist klar, dass ein Parteitag das richten soll. Und als Annegret Kramp-Karrenbauer das heute verkündet hat, da hat sie auch noch mal was zu Hanau gesagt.
Und es ist ganz klar, dass unsere allerersten Gedanken vor allen Dingen den Opfern und ihren Angehörigen gelten. Aber dass heute im Bundesvorstand auch noch einmal sehr, sehr deutlich geworden ist, dass Hanau eine Tat ist, unabhängig wie man die Situation des Täters bewertet, dass Hanau eine Tat ist, die aus unserer Sicht deshalb passiert, weil Undenkbares gedacht wird, weil irgendwann unter dem Motto, das wird man ja mal sagen dürfen, Unaussprechliches ausgesprochen wird und dass auf dieser Grundlage irgendjemand bereit ist, zu einer Waffe zu greifen und zu töten.
Und deswegen. Und in Hanau selbst, da geht das Verarbeiten des Geschehenen weiter. Das Leid erfassen, die Trauer irgendwie bewältigen und das Unfassbare auch irgendwie zu packen bekommen.
Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen.
Auch am Tag 5 nach dem Massaker von Hanau ist die Stadt weiterhin im emotionalen Ausnahmezustand. Der für das zurückliegende Wochenende geplante.
So hat es unser Korrespondent am Wochenende berichtet. Und während in Hanau getrauert wird, in Deutschland ein Umgang mit dem Thema gesucht wird, über die Bedeutung von Rassismus gesprochen wird und politisch Verantwortliche gesucht werden, da erreichen uns wieder Meldungen aus Hessen, wo ein Auto in einen Karnevalszug gerast ist. Mehrere Menschen sind verletzt. Ansonsten wissen wir bislang nichts. Der Fahrer wurde festgenommen. That's it. Stand Montagnachmittag. Es könnte ein Unfall sein, aber trotzdem hinterlässt das wieder so einen Stich, wo man sich fragt, was denn hier eigentlich gerade los ist. Und weil wir über Volkmarsen jetzt noch nichts wissen, thematisieren wir das heute auch im Podcast nicht. Und auch in Sachen Hanau lassen wir Platz, um das Geschehene mal sacken zu lassen. Auch wenn da noch viele, viele Fragen zu diskutieren sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich überfordert das Ganze im Moment ein kleines bisschen. Deshalb heute an dieser Stelle von mir Pause, was das angeht. Worum es stattdessen geht, auch irgendwie um gesellschaftliche Verantwortung, nämlich darum, wie jeder und jede einzelne von uns dazu beitragen kann, dass sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet. Und wir schauen auch auf das Wahlergebnis in Hamburg. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Das Coronavirus breitet sich weiter aus, inzwischen auch auf dem europäischen Kontinent. Schwerpunkt ist im Moment Italien, da sind 7 Menschen bereits gestorben und über 200 sind infiziert. In der Nacht haben die Behörden auch einen Zug gestoppt, der schon auf dem Weg nach Österreich war, weil sie dachten, an Bord wären Personen, die infiziert seien und sie eben eine Ausbreitung vermeiden wollten, hat sich dann aber als Fehlalarm rausgestellt. Ohne jetzt en Detail aufzuzählen, welche Länder mit wie vielen Infizierten betroffen sind, reicht es, glaube ich, zu sagen, das Virus, das beschränkt sich nicht mehr nur auf China oder ein paar Staaten in Asien, sondern es verbreitet sich jetzt eben weltweit. Und zwar ohne, dass immer klar ist, auf welchem Weg es jetzt in neue Länder gekommen ist. Wir haben zu Beginn der Erkrankungswelle schon mal drüber gesprochen und zusammengefasst, ja, was wir da eigentlich wussten über dieses Coronavirus. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig viel. Deshalb habe ich mir Volkart Wildermuth jetzt nochmal ins Studio geholt, Wissenschaftsjournalist bei uns im Deutschlandfunk. Volkart, inzwischen hat sich das ja ein bisschen geändert. Wir wissen schon einigermaßen viel über dieses Virus, oder?
Ja, wir wissen wirklich eine ganze Menge mehr, aber es bleibt noch sehr viel Unklarheit trotzdem. Also erstmal, wir haben die Sequenz, das hat geholfen, diesen Test herzustellen. Das ist ganz wunderbar, wie schnell das heutzutage mit der Gentechnik geht. Mhm. Aber wenn es dann um die medizinischen Informationen geht, also nach der Ansteckung, wie lange dauert es, bis Symptome kommen? Wie lange dauert es, bis jemand richtig schwer krank wird? Wie schwer krank werden die Leute? Wie viele sterben? Das alles ist noch unklar und das ist auch verständlich. In China sind die Ärzte und die Kliniken überlaufen mit Patienten. Die können da nicht nebenher noch Buchhaltung betreiben. Von daher, vieles, was wir wissen, kommt tatsächlich außerhalb von China, zum Beispiel aus Deutschland oder Japan. Da haben wir die Ruhe der Patienten wirklich genau anzuschauen.
Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie sich das Virus ausgebreitet hat, muss man schon davon ausgehen, dass es einigermaßen ansteckend ist, oder?
Ja, also es ist hoch ansteckend. Es ist definitiv ansteckender als SARS war. Es ist Da streiten sich die Gelehrten, ob ein Infizierter zwei oder vielleicht sogar vier weitere Personen ansteckt. Also das sind hohe Zahlen, die für diese rasche Ausbreitung in China verantwortlich sind. Aber man hat ja auch gesehen, die Quarantänemaßnahmen in China, die greifen durchaus. Diese massive Ausbreitung findet in dieser Region um Wuhan statt. Auch außerhalb ist es dann etwas ruhiger.
Du hast den Vergleich zu SARS schon aufgemacht. Da ist das neue Virus aber nicht ganz so tödlich wie SARS, Stand jetzt, oder?
Ja, große Erleichterung, muss ich wirklich sagen. Also SARS, da war das so, dass von 100 Infizierten sind 10 gestorben. Also wirklich eine dramatische Krankheit. Und am Anfang sah das tatsächlich bei diesem neuen Virus auch so ein bisschen aus. Aber das lag einfach daran, man hat ja erst die Leute gesehen, die wirklich todkrank in die Krankenhäuser kamen. Die anderen hat man ja gar nicht bemerkt. Also je mehr man testet und feststellt, es gibt eigentlich viel mehr ganz leichte Verläufe. Also die Leute haben vielleicht einen Schnupfen, eine starke Erkältung, vielleicht merken sie gar nichts. Das gibt es einfach viel häufiger, aber es gibt auch diese schweren Verläufe, ganz klar. Und wenn man sich anguckt, Leute, die Japan aus dieser Wuhan-Region rausgeholt hat, sich deren Verläufe genau angeschaut hat, da haben sie den Eindruck, dass 0,2% wirklich dramatische Verläufe mit Todesfolge, 0,2 bis 0,6, das schwankt so ein bisschen. Das ist so wie eine richtig dolle Grippewelle, so wie die asiatische Grippe 1957.
Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich aber durchaus mit dem Virus infiziert sein, aber überhaupt keine Symptome haben?
Ja, das gibt es. Da sind einzelne Fälle wirklich nachgewiesen. Wow. Aber es ist noch ein bisschen unklar, wie häufig das ist. Mhm. Aber das ist eine ganz wichtige Unklarheit auch, weil wenn jemand keine Symptome hat, der geht durch die U-Bahn und du merkst nichts und der verbreitet vielleicht trotzdem das Virus. Also die sind ganz schwer unter Kontrolle zu halten. Aber es ist noch unklar, wie häufig diese Fälle wirklich sind.
Nun sehen wir ja, dass sich das Virus eben enorm ausbreitet. Jetzt große Probleme auch in Italien. Im Verlauf des Tages sind da 7 Tote bestätigt worden. Müssen wir hier jetzt so langsam tatsächlich von einer Pandemie sprechen, also von einer weltweiten Ausbreitung?
Ich finde schon. Also meine Einschätzung, die Definition von einer Pandemie ist eigentlich, dass nicht ein Erreger in mehreren Kontinenten einfach ausbreitet. Und das passiert ja im Moment in Italien und in Asien haben wir nicht nur in China, wir haben in Südkorea einen großen Ausbruch, wir haben in Iran vermutlich einen großen Ausbruch. Also das ist wirklich so, es gibt jetzt mehrere Orte, mehrere Länder auf der Welt, wo es selbstständige Epidemien einfach losgegangen sind. Und dann kann man darüber streiten, will man das Pandemie nennen, weil große Teile der Welt sind da noch nicht betroffen. Aber in jedem Fall hat sich die Situation deutlich verändert.
Und das bedeutet, das hast du mir im Vorgespräch verraten, dass man sich jetzt auch ein bisschen anders darauf einstellen muss seitens der öffentlichen Stellen, seitens der Behörden. Die gehen dann einfach anders daran.
Ja, im Grunde gibt es bei so einer Pandemiesituation 2 Phasen. Die erste Phase ist, man versucht, das Virus draußen zu halten aus dem Land. Also man untersucht besonders Reisende, die von den Risikoregionen, also aus China kommen. Und wenn da jemand infiziert ist, dann identifiziert man die Kontakte und isoliert die erstmal für eine gewisse Zeit. Dann versucht man das wirklich einzuschränken. Das hat ja in Deutschland auch super geklappt mit diesen Fällen in Bayern. Da hat das System klasse funktioniert. Aber irgendwann kommt dann so eine Phase, wo eine Ausbreitung innerhalb der Bevölkerung selber stattfindet, wo gar nicht mehr klar ist, woher kommt das eigentlich so genau. Und das ist, was im Moment in Italien passiert. Deshalb ist das auch so besorgniserregend. Die haben eben nicht eine Person, die aus China reingekommen ist und dann ganz viele angesteckt hat. Nee, die haben mehrere parallele Infektionsverläufe. Das ist so diffus, da weiß man gar nicht, wo das herkommt. Und wenn sowas in Deutschland passiert, dann ist im Grunde der Bann gebrochen. Dann heißt das, dann werden sich ganz viele Leute, wirklich viele Leute infizieren. Und dann geht es nicht mehr darum zu sagen, wir müssen die jetzt irgendwie alle unter Quarantäne stellen, sondern es geht darum, wir müssen mit diesem Ausbruch umgehen. Wir müssen den Einfluss möglichst gering halten. Und das gelingt, indem wir das verzögern.
Und wie kann man das verzögern?
Also da gibt es natürlich die Möglichkeit auf ganz vielen Ebenen. Also wenn jetzt um die Behörden geht, die können zum Beispiel sagen, wenn wirklich in Deutschland so eine Ausbreitung in der Gemeinschaft beobachtet wird, dann können die sagen, lasst uns die Schulen schließen. Das hat bei der Grippe gut funktioniert, das weiß man. Man kann sagen, brauchen wir die Bundesliga wirklich jede Woche? Oh. Vielleicht lassen wir das lieber. Ja, das sind dann schmerzliche Einschnitte. In Italien überlegt man sich jetzt, ob man vielleicht die Spiele nur im Fernsehen überträgt und keine Leute ins Stadion lässt. Also solche Massenveranstaltungen sind natürlich Orte, wo sich so ein Virus ausbreiten kann. Und wenn man die wenn man die praktisch zumacht, dann heißt das nicht, dass das Virus nicht doch langsam kommt. Aber es kommt eben langsamer. Es gehen nicht alle Leute gleichzeitig ins Krankenhaus. Und das macht es sehr viel einfacher, mit den Folgen fertig zu werden.
Ah, weil es dann die Krankenhäuser konkret auch entlastet und nicht auf einen Schlag so viele Patientinnen und Patienten vor der Tür stehen, die man behandeln muss.
Genau, im Moment haben wir Grippesaison. Das heißt, die Krankenhäuser sind schon ziemlich ausgelastet. Mhm. Und wenn jetzt noch dieses Virus dramatisch bei uns reinkäme, dann kommen die einfach an ihre Grenzen. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen plant, dann können auch die Krankenhäuser sagen, okay, wir haben den Eindruck, in Italien, das kommt langsam auf uns zu. Vielleicht müssen wir Pläne dafür machen, wie wir nicht so wichtige Operationen verschieben können und solche Dinge, damit Kapazitäten frei werden.
Das heißt aber auch, die Voraussetzung, um gut mit so einer Pandemie zurechtzukommen, ist dann, dass man ein ordentliches Gesundheitssystem hat. Also Länder, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind wie Deutschland zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf den afrikanischen Kontinent gucke, für die kann das ein richtiges Problem werden.
Ja, also ich war im vergangenen Herbst in Afrika, in Mosambik. Und wenn man sich das Gesundheitssystem da anschaut, die Ärzte und die Schwestern, die machen wirklich einen tollen Job mit ganz wenig Ressourcen. Mhm. Aber die sind wirklich am Limit. In Mosambik, da gibt es die Tuberkulose, da gibt es HIV. Wenn die jetzt noch mit einem weiteren aggressiven Virus zu kämpfen haben, das ist einfach nicht zu stemmen.
Mhm. Okay, nochmal kurz der Blick zurück nach Deutschland. Du hast eben schon gesagt, Schulen könnten geschlossen werden, Bundesligaspiele könnte man absagen. Wie ist denn da so die Verantwortung des Einzelnen? Also was können du und ich tun, um, wenn das Coronavirus hier in Deutschland ist, eine Verbreitung zu vermeiden?
Also es hört sich jetzt erstmal blöd an, aber dieses Händewaschen, das ist wirklich wichtig. Das ist jetzt auch schon in der Grippesaison wichtig. Also nicht nur einmal Wasser drüber laufen lassen, sondern richtig mit Seife. Und dann zweimal Happy Birthday beim Händewaschen singen. Oh. Alles gründlich abrunden, die Finger, die Handflächen, den Handrücken, das hilft. Hm. Aber auch wenn das dann wirklich hier ist und ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals, wie ich gerade, weil ich mich offenbar verschluckt habe, dann heißt das, schleppe ich mich nicht zur Arbeit und stecke da vielleicht noch meine Kollegen an. Nee, dann bitte zu Hause bleiben. Das sind Sachen, die andere schützen und die Ausbreitung des Virus wirklich verlangsamen.
Das setzt aber dann auch voraus, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man beim ersten Halskratzen tatsächlich auch zu Hause bleibt.
Ja, also da müssen die Arbeitgeber natürlich drauf achten. Aber ich habe da in meiner Berufszeit wirklich schon einen Kulturwandel miterlebt. Dass früher hat man so ein bisschen die Nase gerümpft, wenn die Leute gesagt haben, ich bleibe zu Hause. Wenn heute ein Kollege hier im Büro erscheint und er niest mir den Arbeitsplatz voll, dann finde ich das nicht so prickelnd. Ja, also ich finde, da hat sich wirklich schon was getan. Und ich glaube, die Arbeitgeber haben das auch begriffen, dass die Produktivität unterm Strich dann sinkt.
Wenn jetzt so Schulen geschlossen werden, in Italien sehen wir das auch, da werden Regionen unter Quarantäne gestellt. Das heißt, da kann der Staat dann unter Umständen auch in die Freiheit des Einzelnen tatsächlich intensiv eingreifen, um die Ausbreitung zu verhindern.
Ja, also das ist bei uns im Infektionsschutzgesetz geregelt und das gibt den Gesundheitsbehörden wirklich ziemlich viel Macht, wenn Gefahr im Verzug ist für die Gesundheit der Bevölkerung. Die dürfen dann wirklich sagen, du darfst hier nicht raus aus deiner Wohnung. Und wenn du das doch machst, dann stellen wir einen Polizisten davor. Mhm. Also diese Quarantänemaßnahmen, die können bei uns auch durchgesetzt werden. In Italien hat man das ja auch in kleineren Städten gemacht, die abgeriegelt mehr oder weniger. Sowas ist durchaus möglich. Natürlich ist es dann schwieriger, rein praktisch, wenn man das bei so großen Städten, wie das jetzt in China gelaufen ist, in Wuhan, das stellt große logistische Voraussetzungen. Man muss sich auch genau überlegen, das hat ja Nebenwirkungen in Anführungszeichen. Also wenn ich so eine Region unter Quarantäne stelle, da leidet die Wirtschaft, da leidet nicht nur die Freiheit. Also das sind schon schwierige Entscheidungen, aber wenn es hart auf hart kommt, ist sowas möglich.
Und Stand jetzt würdest du sagen, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass das Coronavirus nach Deutschland kommt?
Also ich bin kein Virologe und ich bin kein Infektionsepidemiologe, aber nach allen Gesprächen, die ich mit solchen Leuten geführt habe, habe ich den Eindruck, wir werden uns darauf einrichten müssen, dass das nach Deutschland kommt. Das heißt, es werden hier viele Leute infiziert sein, mehrere Millionen ganz sicher. Das heißt, die meisten werden davon wenig mitkriegen, aber bei uns ist jeder Fünfte ein Rentner, das heißt in der alten Gruppe. Dann gibt es die chronisch Kranken. Ich habe in der Familie auch einen chronisch Kranken. Das heißt, ich glaube, der gefährdete Bereich ist wirklich groß.
Und dann ist tatsächlich jede Einzelne von uns auch mit in der Pflicht, auf diese Mitbürgerinnen und Mitbürger aufzupassen und eben nicht zur Verbreitung beizutragen.
Ja, nicht zur Verbreitung beizutragen und dann vielleicht auch nicht mit jedem Wehwehchen in die Krankenhäuser zu rennen, sondern dann wirklich den Platz freizumachen für die Leute, bei denen es um Leben und Tod geht.
Volkert, ich danke dir für diese Infos und Einschätzungen.
Danke.
Hamburg hat gestern gewählt und wenn man sich die Ergebnisse so anguckt, dann reibt man sich vielleicht ein bisschen verwundert die Augen. Die SPD knapp unter 40%, die Grünen bei über 20%, ja, und die CDU bei knapp 11%. Die Linke 9%, AfD über 5%, FDP ringt noch um den Einzug ins Parlament. Ich runde auch deshalb ein bisschen bei diesen Zahlen, weil wir eben noch kein Endergebnis haben. Da musste wegen einer unangenehmen Verwechslung nochmal nachgezählt werden. Und deshalb könnte es passieren, dass die FDP eben nicht über die 5%-Hürde kommt. Trotzdem wollen wir das, was wir da gesehen haben, an Ergebnissen einordnen und erklären, durch welche Politik es zustande kommt. Deshalb habe ich mir Axel Schröder in die Leitung geholt, unseren Landeskorrespondenten aus Hamburg. Axel, die SPD, die schafft bei euch tatsächlich Zahlen, davon kann sie im Bund eigentlich nur träumen. Wieso gelingt der Hamburger SPD das?
Ich glaube, das liegt hier in Hamburg tatsächlich vielleicht auch an einer Politik, die den Menschen zeigt, ja, hier verändert sich tatsächlich was. Mhm. Das war schon unter Olaf Scholz so. Man kann ja zu Olaf Scholz stehen, wie man will. Aber den habe ich ja auch schon als Landeskorrespondent hier begleitet. Und man muss ihm zugestehen, Olaf Scholz hat eine Idee von sozialdemokratischer Politik. Stichwort Wohnungsbau. Mhm. Da ist er mit in den Wahlkampf gestartet damals, der Scholz. Und am Ende wurde es auch umgesetzt. Also der hatte eine Idee von sozialdemokratischer Politik. Und er wusste, wie man es umsetzt. Wie man es also in die Verwaltungswege gibt. Und erst wurden dann 6.000 Wohnungen gebaut. Jetzt sind wir bei 10.000 Wohnungen. Da konnte Peter Tschentscher anknüpfen auch. Mhm. Die Studiengebühren wurden abgeschafft. Die Kita-Gebühren, das Kita-Angebot wurde ausgebaut. Hier wurden Jobs geschaffen. Das ist natürlich jetzt nicht originär sozusagen eine SPD-Leistung, aber die SPD hier ist eine sehr wirtschaftsfreundliche SPD. Mhm. Insofern haben dann auch Parteien wie FDP und CDU, zu denen wir ja auch noch kommen, haben hier tatsächlich schlechte Karten. Mhm. Das muss man sehen.
Also nicht unbedingt eine richtig linke SPD, sondern eine, die auch für konservative Wählerinnen und Wähler interessant sein könnte.
Ja, absolut. Aber auch eine SPD, die zum Beispiel die Finger vom Hafen lässt. Mhm. Damit meine ich, die sich zum Beispiel nie mit den Hafenarbeitern anlegen würde. Mhm. Denn die haben hier eine ziemliche Macht. Und ja, das kann man dann vielleicht als originär sozialdemokratische Politik auch auslegen, dass sie sich für die einsetzen. Aber da sind sie sehr vorsichtig. Also die machen hier tatsächlich, glaube ich, eine vernünftige Politik, die bei den Bürgerinnen und Bürgern auch ankommt.
Jetzt hast du schon diesen Unterschied aufgemacht. Tschentscher hat von Scholz übernommen. Wenn wir uns den Tschentscher mal genauer angucken, was ist das eigentlich für ein Typ, auch so im Vergleich zu Olaf Scholz?
Also als Peter Tschentscher dann Bürgermeister wurde, auserkoren wurde, in Scholz Fußstapfen zu treten, da war ich, glaube ich, nicht der Einzige, der gesagt hat, dieser doch einigermaßen blasse, stille, zurückgenommene Kerl soll jetzt das Ruder übernehmen. Da waren viele skeptisch. Mhm. Und auch die ersten Monate war das doch eher so ein zaghafter Auftritt. Aber mittlerweile ist Peter Tschentscher angekommen in diesem Amt, würde ich sagen. Der hat ja auch eine sehr ruhige Art sich doch bewahrt, hat nicht dieses diese Machtaura, die Scholz ja doch immer mit sich rumgetragen hat und damit den einen oder anderen auch beeindruckt hat. Peter Tschentscher ist eher ein stiller Typ, ein ruhiger Typ. Wie bei Scholz wird es ihm, glaube ich, ausgelegt auch als eine hanseatische Grundtugend. Und er kann aber auch biestig. Mhm. Also jetzt, als die Cum-Ex-Geschäfte thematisiert wurden und die Verwicklung, die möglichen Verwicklungen des SPD-Senats, Peter Tschentscher war damals Finanzsenator, Olaf Scholz noch Bürgermeister, als das veröffentlicht wurde von der Zeit und dem NDR, da wurde der regelrecht biestig. Mhm. Und ich sitze ja hier auf dem NDR-Gelände und ab und zu hört man dann, ja, wie missgelaunt der Bürgermeister ist und mit wie viel Argwohn er da die journalistische Arbeit hier des NDR auch beäugt. Mhm. Also da ist tatsächlich, da merkt man, der kann auch kantig.
Mhm, okay. Nun hast du ja der sozialdemokratischen Politik gerade ein gutes Zeugnis ausgestellt. Man muss aber auch sich vor Augen führen, die SPD hat dennoch ein bisschen an Stimmen eingebüßt. Das Ergebnis hätte noch besser sein können. Und die Grünen, die haben ziemlich dazu gewonnen. Was machen denn die Grünen in Hamburg richtig?
Die setzen auf mehr Klimaschutz und damit auf eine Stimmung hier in der Stadt, die deutlich wird, wenn man sich anschaut, Ende September letzten Jahres gab es hier mit 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die größte Demo aller Zeiten in Hamburg. Also das war sozusagen der Hintergrund-Soundtrack zur Wahl. Das hat auch erklärt, warum Peter Tschentscher seine SPD mit viel, viel grüner Farbe getüncht hat, um zu sagen, nein, wir sind die echte Klimaschutzpartei. Ihr müsst gar nicht die Grünen wählen. Das war letztendlich der zentrale Wahlkampftrick von Peter Tschentscher. Und die Grünen hatten da wenig entgegenzusetzen. Aber natürlich ist es immer noch so, dieser alte Satz, die Leute wählen dann doch lieber das Original. Da haben natürlich die Grünen auch tatsächlich von profitieren können, dass sie eben die Klimaschutzpartei sind. Das war auch in den Umfragen vor der Wahl immer so. Thema Klimaschutz, da haben die Grünen die höchsten Kompetenzwerte. Thema Wohnen, da geht es dann rüber zur SPD oder wer hält die Wirtschaft am Laufen, das ist dann die SPD. Aber die Grünen stehen hier eben für mehr Tempo beim Klimaschutz und auch nicht für einen Klimaschutz, der dann nur über Technik läuft. Das ist das Credo von Peter Tschentscher, die Technik wird uns retten. Mhm. Bei den Grünen ist es anders. Die sagen, ja, Technik ist wichtig, aber eben auch Verhaltensänderungen, Einschränkungen, Regeln, ja, um nicht Verbote zu sagen. Aber das haben die Grünen gut transportiert und sie haben ja mit Katharina Fegebank auch doch eine charismatische Spitzenkandidatin vorn gehabt. Das hat manchmal ein bisschen gelitten, dieses charismatische Image, wenn sie nämlich ganz staatstragend aufgetreten ist, da war von dem charmanten Lächeln dann nur noch wenig da. Boah. Aber unterm Strich haben die ja
ich mache die Zwischenbemerkung, weil ich das ja immer ein bisschen schwierig finde, wenn Politikerinnen auf ihre charmante Art reduziert werden. Du hast es wahrscheinlich geahnt.
Ja, das mag ja sein. Aber in dem Moment, wo die Grünen sie sozusagen auf das Schild heben und sagen, wir haben diese charmante, gut gelaunte, offene Person hier.
Kompetente Person.
Kompetente Person sowieso. Ich meine, sie ist Hochschulministerin des Jahres. Also das bestreitet ja niemand, dass sie da fachlich kompetent ist. Aber in dem Moment, wo man damit rausgeht und sagt, wir haben diese tolle Kandidatin mit dieser tollen Aura, dann kann man ja auch was über diese Aura sagen, finde ich.
Wo wir jetzt gerade bei so negativen Punkten sind, das war jetzt eine Fokussierung eher auf die Erfolge beider Parteien. Sollte es jetzt wieder zu einer rot-grünen Landesregierung kommen, wo siehst du denn so Punkte, wo nochmal eine notwendige Auseinandersetzung stattfinden muss, weil da bisher einfach Dinge nicht so gut gelaufen sind?
Es gibt zum Beispiel die Cum-Ex-Geschäfte, die müssen jetzt aufgeklärt werden. Das möchte die SPD nicht so gerne. Die Grünen sind sehr zahm, denn sie wollen ja jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen. Was überhaupt total untergegangen ist im Wahlkampf, sind zum Beispiel die Zustände hier in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Norden. Die sind ziemlich desaströs und da drücken sich sowohl Grüne als auch SPD drumherum. Also es gibt durchaus Themen wie zum Beispiel auch Löhne. Hm. Peter Tschentscher sagt immer, wir haben hier über 1 Million sozialversicherungspflichtige Jobs und alle werden gut bezahlt. Spricht man mit dem DGB, dann ergibt sich da ein anderes Bild. Also es ist auch nicht alles Gold, was glänzt hier in Hamburg.
Lass uns dann vielleicht auch nochmal auf einen der Wahlverlierer gucken, die CDU. Einst wirklich erfolgreich in Hamburg, jetzt nur noch bei Stand jetzt, na, knappe 11% sind es. Wir warten ja immer noch auf das vorläufige amtliche Endergebnis hier an diesem Nachmittag, wo wir den Podcast aufzeichnen. Nun hast du gerade schon viele Themen genannt, die sich ja ziemlich an urbanes, modernes Publikum richten. Bei der SPD und bei den Grünen, Hamburg versteht sich ja auch als urbane, moderne Stadt. Ist das eine Erklärung dafür, warum die CDU keine Schnitte mehr hat?
Ich glaube schon. Also wenn man sich das Programm durchliest von der CDU, dann kommen da urbane Themen vor. Aber diese urbanen Themen, die erscheinen schon ein Stück weit abgekupfert, eben von Grünen und von der SPD. Ich habe so eigene Akzente tatsächlich bei der CDU vermisst. Ein gutes Beispiel für das Abkupfern von Ideen ist vielleicht, dass die CDU hier mit der Idee einer Stadtbahn, also einer Straßenbahn, auch in den Wahlkampf gegangen ist. Da haben sich viele Beobachter die Augen gerieben und haben gedacht, hä, das ist doch eigentlich ein grünes Projekt. Wo die Grünen immer bei der SPD gegen die verschlossene Tür rennen. Und jetzt kommt die CDU und hat das auch plötzlich drin. Und man wusste nicht so genau, was da jetzt wirklich dran ist oder ob es einfach so eine Greenwashing-Masche ist. Also ich habe mir auch O-Töne von Markus Weinberg, des Spitzenkandidaten, dann noch angehört vor der Wahl. Und das, ich fand das fast konzeptlos. Also wir müssen grüner leben, wir brauchen mehr Klimaschutz, mehr Tierrechte auch in die Verfassung. Das ist mir zu schwammig. Und ich glaube, wenn die Wirtschaft brummt, die Kriminalitätsrate sinkt, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, dann hat die CDU, wenn man jetzt mal sagt, okay, das sind so Kompetenzfelder, die man eher mit der CDU verbindet. Wenn das hier aber alles passiert, dann sieht die CDU keine Stiche. Und das Gleiche gilt im Übrigen ja auch für die FDP. Ja, die SPD ist hier eine wirtschaftsliberale SPD. Was braucht man denn da eine FDP?
Verstehe. Würdest du dann jetzt nochmal mit Blick auf die CDU sagen, was du jetzt gesagt hast, klingt für mich auch danach, als müsste die CDU in Hamburg auch mal wieder so ein bisschen einen eigenen Kurs finden, wissen, wo sie eigentlich hin will. Das ist ja was, was wir bei der Bundespartei auch sehen. Würdest du da jetzt bei der CDU in den kommenden Monaten auch ein paar Reibungen intern erwarten?
Das ist schwer zu sagen. Also die Analyse stimmt. Es war hier bei der CDU immer wieder ein Hin und Her und man wusste nicht so genau, in welche Richtung man will. Großstadt-CDU oder doch wollen wir nicht diesen, also eine liberale Großstadt-CDU oder doch vielleicht einen konservativen Kurs fahren. Die CDU ist hier letztendlich ein sehr konservativer Landesverband hier in Hamburg. Und Markus Weinberg zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Der steht eben für die Großstadt-CDU, für eine liberale Sicht auf die Dinge. Das ist Weinberg ist in Altona, St. Pauli aufgewachsen, das merkt man ihm an. Aber er passte gar nicht so richtig hier sozusagen zur Hamburger CDU. Das merkte man da auch. Also insofern insgesamt eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage hier für die Christdemokraten. Insofern wundert mich auch dieses Ergebnis nicht. Und was jetzt am Ende davon gemacht wird, ob die CDU sich neuer findet, das weiß ich nicht. Sie müsste es tun. Aber in welche Richtung das gehen kann, weiß ich nicht.
So, und wer jetzt aufgepasst hat, hat gemerkt, über die FDP haben wir gar nicht gesprochen. Genau, wegen dieser Wahlkreisverwechslung, die es da gab, da wurden im Prinzip die grünen Ergebnisse der FDP zugeordnet und andersrum. Deshalb musste man sich da nochmal über die Wahlzettel beugen und neu auszählen. Deshalb haben wir eben noch kein vorläufiges amtliches Endergebnis. Und es könnte durchaus noch passieren, dass die FDP eben nicht in die Bürgerschaft kommt in Hamburg. Ist im Moment noch komplett offen, haben wir deshalb rausgelassen. Der Tag am 24. Februar 2020. Heute mit ziemlich vielen Unwägbarkeiten. Sorry, manchmal ist das so. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Anke Trimbüsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.